Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit neuen, frischen Fragen von euch, meinen Hörerinnen und Hörern. Los geht's mit Grit. Sie schreibt: Ich habe wieder mal ein eigenes Brotrezept verwendet und zweimal 800 Gramm Brote gebacken, auch wieder davon doppelt gebackene. Da die Brote noch warm waren und wir eines davon aber essen wollten, habe ich ein Brot draußen bei 1 Grad Celsius schnell auskühlen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses schnell ausgekühlte Brot noch einmal viel knuspriger war, als es beim Doppelbacken sowieso schon ist. Beim Essen hat es also ständig geknuspert. Ich vermute, dass hier ein physikalischer oder chemischer Prozess die Ursache ist. Wieso ist das so? Ich habe einmal gelesen, dass man Brot nicht schnell herunterkühlen soll, sondern langsam bei Raumtemperatur. Im Temperaturbereich von plus 7 bis minus 7 Grad altert Brot doch am schnellsten. Ich vermute, dass ansonsten das Brot auch schneller alt wird. Ist das richtig so? Fragt Grit. Ja, im Grunde hat Grit schon recht. Also Brot sollte man beispielsweise nicht im Kühlschrank lagern, weil eben genau zwischen plus und minus 7 Grad das Brot schneller altbacken wird. Also das Wasser, das die Stärke beim Backen gebunden hat, wieder abgibt und rekristallisiert. Stärke ist ja in einer nicht aufgequollenen Form im Getreidekorn. Wenn wir das Brot backen, dann wird die Stärke erhitzt, die sie umgebende Eiweißhülle platzt auf und erst dann ist die Stärke in der Lage, Wasser aufzunehmen. Und das tut sie ganz heftig, denn sie kann ungefähr dreimal so viel Wasser aufnehmen, wie sie selbst wiegt, im aufgeplatzten, im sogenannten verkleisterten Zustand. Und dann, ja, dann entsteht eine schöne, saftige Brotkrume. Wenn man dann lang genug wartet, das funktioniert auch bei Raumtemperatur ganz gut, nur eben nicht so schnell wie im Kühlschrank, dann gibt diese Stärke das Wasser Stück für Stück wieder ab und wandelt sich in ihre ursprüngliche Form zurück. Das nennt man Altbackenwerden. Und das funktioniert, wie gesagt, bei plus bis minus 7 Grad am schnellsten, funktioniert aber auch bei 20 Grad. Es gibt, glaube ich, ein Temperaturoptimum, das liegt so um die, das müsste ich fast nochmal nachschlagen, aber irgendwie so zwischen 30 und 40 Grad habe ich grob in Erinnerung. Das ist natürlich aus anderer Sicht für das Brot nicht wirklich super, weil zwischen 30 und 40 Grad natürlich der Schimmel so richtig schön wächst und das wollen wir natürlich auch nicht. Also aus Schimmelsicht sollte es dann schon im Kühlschrank liegen, idealerweise, aber aus Sicht unseres Mundgefühls, unserer Freude beim Brotessen, sollte es gerade nicht im Kühlschrank liegen und es sollte normalerweise auch nicht schnell im Kalten auskühlen. Das hat aber eine andere Relevanz und da kommen wir jetzt mal wieder auf Grits Frage zurück. Wenn wir ein Brot, ein heißes Brot zum Beispiel in den Kühlschrank legen, damit es möglichst schnell runterkühlt, dann haben wir da eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit drin, weil auf diesem engen Raum sich einfach diese Feuchtigkeit, die das heiße Brot noch abgibt, sammelt und nicht entweichen kann. Und dadurch kriegen wir eine weniger knusprige Kruste. Das Gleiche passiert auch in einem normalen Raum bei 20 Grad, wenn da eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Also wenn wir jetzt im Sommer sind und die Luft hat richtig viel Feuchtigkeit gespeichert, dann passiert auch das Gleiche. Dann wird die Kruste relativ schnell weich, knuspert nicht mehr. Auch bei sehr weichen Teigen, wenn viel Wasser im Brot ist, passiert das sehr schnell, dass die Kruste weich wird. Und nun hat Grit hier gerade einen Ausnahmefall beschrieben, der also die Regel, die sie schon ganz gut verinnerlicht hat, lass dein Brot möglichst nicht schnell runterkühlen, schon gar nicht im Kalten, konterkariert. Denn sie hat geschrieben, sie hat es draußen bei 1 Grad auskühlen lassen. Und wenn es draußen 1 Grad kalt ist, dann haben wir Winter. Und im Winter oder in der kalten Jahreszeit gibt es durchaus viele Tage, in denen die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, die relative Luftfeuchtigkeit. Ne? Wir haben eine sehr trockene, kalte Luft, die also in der Lage ist, auch viel Feuchtigkeit aufzunehmen. Und das Brot gibt viel Feuchtigkeit ab, aber im Vergleich zu dem Volumen von kalter, trockener Luft spielt das natürlich überhaupt keine Rolle. Also im Grunde hat sie die Grit jetzt gerade das Beste gemacht, was sie machen konnte für ihre Krustenknusprigkeit. Sie hat das Brot in einer Atmosphäre auskühlen lassen, die dem Brot sehr viel Feuchtigkeit entziehen kann. Und dadurch bleibt natürlich die Kruste schön knusprig. Ja, das ist eigentlich alles dahinter. Ist also ein Ausnahmefall. Ansonsten gilt weiterhin die Regel, lass dein Brot möglichst bei Raumtemperatur runterkühlen. Oder wenn es schneller runterkühlen soll, dann achte darauf, dass die Feuchtigkeit, die das Brot abgibt, auch von der Luft, die das Brot umgibt, abgeführt werden kann und sich nicht sammelt. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Sie stammt von Christoph. Er schreibt, könntest du das Thema Aufbewahrung/Lagerung von Sauerteigbroten oder ganz normalen Broten eventuell einmal beleuchten? Ich weiß nie so recht, wie ich angeschnittene oder auch gerade am Abend fertig gebackene und dann über Nacht gelagerte Brote lagern soll, so dass sie nicht austrocknen. Einfrieren ist bei uns zu Hause in Scheiben geschnitten zwar eine Möglichkeit, aber auch immer etwas aufwendig. Oft würde ich lieber den Leib, wie er ist, lagern und erst weitere Scheiben schneiden, wenn sie benötigt werden. Ja, das ist eine sehr beliebte Frage, die kommt auch öfter mal im Blog oder per E-Mail und ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, schau doch mal in die FAQ im Blog, platzblog.de, da steht das schon relativ ausführlich drin, aber kein Problem, ich erkläre das natürlich hier auch gerne im Rahmen der Podcast-Folge. Ja, wir hatten ja gerade eben schon bei Krit gelernt, dass Brot sich am wohlsten fühlt, wenn du, also Christoph, wenn du das Brot bei Raumtemperatur lagerst, also auf keinen Fall kalt. Es gibt eine kleine Ausnahme, zu der erzähle ich dann gleich noch was. Also raumtemperiert lagern und dann trocknet es auch nicht aus, sofern man das Ganze in eine Plastiktüte steckt. Wenn es also nur wirklich eine Nacht lagern soll, dann rein in die Plastiktüte, natürlich ausgekühlt in die Plastiktüte, nicht heiß, dann haben wir den gegenteiligen Effekt von dem, was Grit haben wollte, dann haben wir nicht eine extrem weiche Kruste, weil sich die Feuchtigkeit einfach in der Tüte sammelt und letzten Endes die Kruste wieder aufweicht. Also auskühlen lassen, dann in die Plastiktüte stecken, also zum Beispiel ein Gefrierbeutel oder man hat irgendwie eine Kunststoffdose, irgendeine Box, Deckel drauf und fertig. Der Nachteil ist, auch wenn das Brot ausgekühlt ist, dass die Kruste weich wird, aber wir haben die ganze Feuchtigkeit, die im Brot steckt, auch noch im Brot drin. Das heißt, es konnte über Nacht keine Feuchtigkeit entweichen. Wenn ich das dauerhaft lagern will, also so lange, wie ich auch davon essen möchte, und es soll möglichst saftig bleiben, dann ist aus meiner Sicht ein Brottopf die beste Wahl, denn ein Brottopf reguliert die Feuchtigkeit sehr schön, wenn es ein vernünftiger Brottopf ist. Also ich mag sehr gern Brottöpfe aus Keramik, die einen Holzdeckel haben. Die Keramik ist von innen lasiert, der Holzdeckel ist naturbelassen und das war bislang aus meiner Sicht immer die beste Methode, um die Feuchtigkeit, die das Brot abgibt, durch den Holzdeckel aufnehmen zu lassen. Und wenn die Feuchtigkeit wieder in das Brot hinein möchte, weil sich die Temperatur zum Beispiel geändert hat im Raum und damit ja auch im Brottopf, dann gibt der Holzdeckel die Feuchtigkeit wieder ab und das Brot kann sie wieder aufnehmen. Das ist eigentlich meine ideale Lagermethode. Es gibt verschiedene Hersteller, auch ich glaube jede lokale Töpferei, Keramikwerkstatt hat irgendwie einen Brottopf. Ob jetzt mit Holzdeckel, das weiß ich nicht, aber er hat noch einen anderen Vorteil. Er kann nämlich nicht so leicht brechen, wenn man doch mal irgendwie aneckt. Ich hatte früher einen Tontopf mit Keramik, also einen Keramiktopf mit Keramikdeckel und der ist natürlich früher oder später kaputt gegangen, weil man ihn dann vielleicht doch mal zu arg aufsetzt oder irgendwo anstößt an den Tisch und dann ist der Deckel kaputt. Also Holzdeckel, meine Empfehlung. So, einfrieren ist auch noch ein Thema. Das Einfrieren ist natürlich möglich, das mache ich auch. Und man sollte dann das Brot möglichst frisch einfrieren, also auskühlen lassen und ab in den Gefrierbeutel, möglichst alle Luft, die noch drin ist, rausziehen oder rausdrücken und gut verschließen und dann ab in den Gefrierschrank. Aufpassen muss man, wenn man viele Brote einfriert auf einmal, dann mindestens dann sollte man die Superfrostfunktion nutzen, also dafür sorgen, dass das alles möglichst schnell auf unter minus 18 Grad kommt, damit dieses Altbackenwerden nicht forciert wird. Da haben wir ja vorhin gerade schon drüber gesprochen. Ja, das fertig gebackene Brot über Nacht lagern, das wenn die Kruste erhalten bleiben soll, das geht auch ohne irgendwas. Dann nehmen wir mal an, ich habe ein Weizen-Sauerteig-Brot gebacken am Abend. Das möchte ich am Morgen noch möglichst so knusprig haben wie am Abend zuvor, als ich es aus dem Ofen geholt habe. Dann lasse ich das einfach im Raum liegen. Dann kommt das aufs Gitterrost zum Auskühlen über Nacht und am Morgen ist es noch so knusprig wie am Abend. Ich decke da also überhaupt nichts drüber und mache auch nichts damit. Diese eine Nacht schadet ihm nicht. Im Gegenteil, die Kruste bleibt knusprig, weil einfach die Feuchtigkeit abziehen kann im Raum. Ne, wenn ich jetzt eh schon weiß, ich habe eine kleine Küche und ist vielleicht sowieso eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil die Jahreszeit gerade ungünstig ist, dann muss ich mir was überlegen. Dann sollte ich das in einem Raum lagern, wo ich eine Möglichkeit habe, die Feuchtigkeit abzuführen. Oder was man auch machen kann, ist das Brot in ein Tuch zu wickeln, ganz dünnes Tuch, das nimmt dann ein bisschen Feuchtigkeit auf und gibt sie dann nach und nach an die Umgebung ab, aber eigentlich reicht es, das Brot aufs Gitterrost zu legen und da liegen zu lassen bis zum nächsten Tag. Wie gesagt, wenn man es längere Zeit liegen lassen möchte, auch ohne Brottopf, dann muss man sich was überlegen, dann sollte man zumindest eine Schüssel drüber stülpen für mehrere Tage und die immer mal anheben am Tag, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Oder vielleicht hat man, also meine Großmutter hat das immer so gemacht, die hat einen Gefrierbeutel genommen, hat da kleine Löcher reingeschnitten und hat das Brot darin gelagert. Das geht auch. Es ist natürlich keine wirklich schöne, aber eine sehr einfache Methode. Ein Tontopf sieht in der Küche auch wunderbar aus und deshalb plädiere ich aus mehreren Gründen für den Tontopf. Ich wollte noch ein Wort zur Ausnahme sagen. Und zwar gibt es eine Brotsorte, die man sehr, sehr gut im Kühlschrank lagern kann und auch sollte, aus zwei Gründen. Zum einen geht es darum, die Frischhaltung zu verlängern, beziehungsweise die Haltbarkeit, das ist der bessere Ausdruck, die Haltbarkeit zu verlängern, also die Zeit, bis das Brot anfängt zu schimmeln. Und zum anderen verbessert man die Schnittfähigkeit dieses Brotes. Worum geht es? Es geht um Roggenschrotbrot. Roggenschrotbrot hat die Eigenart, wenn es gut gemacht ist, dass es sehr saftig ist, sehr viel Wasser enthält. Und das führt dazu, dass man das Brot eigentlich nach dem Backen gar nicht anschneiden kann. Das schmiert dann am Messer. Man kriegt noch so Röllchen an der groben Oberfläche. Das will man alles nicht. Und wenn man das nicht erst nach 2-3 Tagen anschneiden möchte, dann wäre es einigermaßen schnittfähig. Dann ist es schon ein bisschen altbacken geworden. Aber das braucht dieses Brot. Dann lagert man das im Gefrierbeutel im Kühlschrank und kann das dann schon nach 12 bis 24 Stunden ganz gut schneiden und kann das auch ruhig da liegen lassen, denn es wird im Kühlschrank nicht so schnell altbacken wie normale Brote. Das liegt einfach daran, dass in so einem Roggenschrotbrot einfach wenig Stärke enthalten ist. Es ist überwiegend Schale. Also ich rede jetzt von einem wirklich groben Roggenschrotbrot. Und das macht sich hervorragend, kann man über Wochen im Kühlschrank lagern. Das gleiche gilt übrigens für Pumpernickel. Und es wird eher besser. Also die Schnittfähigkeit verbessert sich, der Geschmack verbessert sich, finde ich, auch über die Zeit. Und es ist immer noch saftig. Also das ist wirklich das einzige Brot, das ich im Laufe der letzten 15 Jahre kennengelernt habe, das man hervorragend im Kühlschrank lagern kann, sogar lagern sollte, weil es einfach dann länger haltbar bleibt und die Schnittbarkeit sich verbessert. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Jasmin. Auch hier lese ich die Frage erstmal vor. Sie schreibt: Ich backe schon seit Jahren Sauerteigbrote und nehme immer deine Rezepte. Meine Starter waren immer erste Sahne. Nun bin ich vor einiger Zeit in die USA ausgewandert und habe Schwierigkeiten mit den Startern. Der erste Tag sieht gut aus, danach kommen aber keine Blasen mehr und Wasser bildet sich an der Oberfläche. Ich nutze hier Spring Water und habe schon jegliche Mehlsorten und auch Hersteller verwendet. Die Sauerteige waren schon im Ofen mit Licht an, auf dem Router, in der Küche. Irgendwas ist in den USA anders und ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Er wandelt sich gefühlt von unreif zu hungrig in Stunden, aber zumindest setzt sich die Flüssigkeit oben ab und er ist wie Matsch. Ja, was machen wir da? Also eins kann ich garantieren, es liegt nicht an den USA, auch wenn man in diesen Zeiten vielleicht Herrn Trump alles in die Schuhe schieben könnte. Er hat aber mit diesem Sauerteig nichts zu tun. Es ist wahrscheinlich, dass es einerseits am Wasser liegen kann, aber sie schreibt ja, sie nutzt hier Springwater, das heißt, an der Wasserbehandlung kann es eigentlich nicht liegen. Und was Chlor angeht, das ja in den USA deutlich intensiver ins Wasser gepackt wird als in den Trinkwasserquellen, die ich hier über die Jahre schon probieren konnte, es hat keine Auswirkung. Also es gibt Studien dazu, auch zum Sauerteig. Die Chlorierung von Wasser hat keine Auswirkung auf das Gelingen oder Missgelingen eines Sauerteigstarters. Es mag vielleicht ein bisschen komisch riechen, wenn man das anrührt, ne, eben nach Chlor, aber die Mikroorganismen fühlen sich zumindest in der Dosis, die da getestet wurde in den Studien, fühlen sich da unbeeindruckt von. So, also Wasser könnten wir sozusagen ausschließen. Was vielleicht eine kleine Rolle spielen könnte, ist der Mineralstoffgehalt im Wasser, also die Wasserhärte, aber das Mehl hat da den deutlich größeren Fußabdruck, was das angeht. Und da kommen wir eben auch schon zum Mehl. Es kann durchaus sein, dass das Mehl, das Jasmin da verwendet hat, weniger mineralstoffreich ist als das, was sie zu Hause, also in Deutschland, verwendet hat, anders zusammengesetzt ist. Da wäre jetzt eine Nachfrage eigentlich nötig, ne? Also ich würde jetzt empfehlen, einfach mal Vollkornmehl zu nehmen. Da ist relativ sichergestellt, dass ein Maximum an Mineralstoffen drin ist, an Nährstoffen drin ist. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann müsste man sich nochmal unterhalten. Was ich hier aber auf jeden Fall rauslese, ist, dass der Sauerteig, der Starter, gar nicht reifen konnte. Weil sie schreibt, er geht von unreif zu hungrig und sie interpretiert hungrig als, es setzt sich Flüssigkeit oben ab. Es kann also durchaus sein, dass das Mehl, das sie da verwendet hat, weniger Wasser bindet als das Mehl, das sie in Deutschland verwendet hat. Das weiß ich leider nicht, ob es sich um einen Roggensauerteig oder um einen Weizensauerteig handelt. Wenn es Roggen ist, dann kann es schon sein, weil die Amerikaner, die haben keine, über die Breite gesehen, keine so guten Roggenmehle wie Deutschland. Liegt einfach daran, dass in den USA fast kein Roggenbrot gebacken wird, in Deutschland schon, auch auf dem zurückgehenden Ast, aber es gibt immer noch sehr gute Roggenmehle und die binden gut Wasser. In den USA kann es sein, dass das nicht der Fall ist und dann hat man einen sehr weichen Sauerteig, auf dem sich dann auch schnell, selbst wenn er noch nicht wirklich gereift ist, Wasser absetzt, weil das Mehl nicht in der Lage ist, das ganze Wasser, was man da reingekippt hat und vermischt hat, zu halten im Teiggerüst. Es wäre jetzt also die erste Idee, mal weniger Wasser zu nehmen. Also das klingt jetzt nach einem Sauerteig, der hat gleich viel Wasser wie Mehl. Könnte man ja sagen, ich nehme auf 100 Gramm Mehl mal nur 80 Gramm Wasser, ne? Wenn es ein Roggensauerteig ist. Bei einem Weizensauerteig könnte man sich vielleicht sogar darauf einlassen, auch nur 70 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl zu nehmen. Und dann hat man erstmal ein stabileres Gerüst, aus dem sich auch kein Wasser nach oben emporsteigen lässt und sich absetzt, sondern es bleibt erstmal im System und man hat nicht den Eindruck, dass der jetzt schon hungrig ist, was er eigentlich nur ist, wenn er schon mal reif war. Er muss also erstmal wirklich aufgegangen sein, bevor er in Anführungszeichen hungrig sein kann. Vielleicht noch ein Wort dazu, was da passiert. Also wenn ich einen Sauerteig reifen lasse, dann schütten die Mikroorganismen, die Milchsäurebakterien, die Hefen, einen Enzymcocktail in ihre Umgebung, um die Nährstoffe, die das Mehl bereitstellt, verwerten zu können. Diese Enzyme bauen ganz viele verschiedene Sachen ab, jedes Enzym was anderes. Also es gibt stärkeabbauende Enzyme, da wird Zucker draus. Es gibt eiweißabbauende Enzyme, da werden Aminosäuren draus, etc. pp. So. Und in jedem Fall greifen sie die Stoffe an, die eigentlich das Teiggerüst bilden. Und wenn das Teiggerüst in Teilen oder vielleicht irgendwann auch komplett, das ist eine Zeitfrage und eine Temperaturfrage, wenn das zersetzt ist, dann gibt es natürlich für das Wasser kein Halten mehr und es steigt nach oben an die Oberfläche zusammen mit Alkohol, das ist ein Stoffwechselprodukt, und zusammen mit Säure ist auch ein Stoffwechselprodukt. Und das sieht man dann oben auf dem Sauerteig, auf der Oberfläche, das nennt man Fusel, ist also überwiegend Alkohol. Wenn der Sauerteig jetzt noch gar nicht gereift ist und das Wasser sich trotzdem schon absetzt, dann ist es natürlich kein Alkohol, sondern Wasser. Aber ja, es setzt sich irgendwas ab und das liegt daran, dass das Teiggerüst nicht stabil genug ist oder nicht mehr stabil genug. So, ja, also ich würde Jasmin jetzt wirklich raten, einmal weniger Wasser zu nehmen und geduldig zu sein. bis das Ganze aufgeht. Und wenn er zu weich ist, dann sieht man gar nicht, dass er reift. Da wäre jetzt auch die Nachfrage an Jasmin, war er denn sauer? Hat er sauer gerochen, obwohl er scheinbar nicht aufgegangen ist? Wenn er säuerlich riecht, dann ist er zumindest gereift. Es kann hier also durchaus auch der Fall sein, dass er ganz normal gereift ist, man aber den Volumenzuwachs gar nicht gesehen hat, weil er einfach zu weich war, weil das Mehl nicht so viel Wasser binden konnte. Also wirklich die erste Idee, die ich jetzt hier als Tipp in die USA schicken würde, wäre, nimm mal weniger Wasser, Jasmin, schau an, ob er reift und wie er reift und riech auch dran, koste im Zweifel auch mal, ob er säuerlich riecht und schmeckt nach der geplanten oder nach der Reifezeit, die du sonst in Deutschland hattest. Dann ist alles gut, ne? Wenn da Säure entsteht, dann tun die Mikroorganismen was, auch wenn man den Volumenzuwachs vielleicht nicht gesehen hat. Wenn weniger Wasser im Teig ist, dann sieht man auch wieder den Volumenzuwachs. Okay, Roland hat eine kurze Frage und zwar fragt er, spielt die Wasserhärte beim Sauerteig und auch allgemein eine Rolle? Nein, ganz klare Antwort. Zumindest ist es keine wesentliche Stellschraube. Die Wasserhärte, ganz kurz gesagt, ist ein Maß für den Mineralstoffgehalt des Wassers. Also wenn es sehr hart ist, dann hat es sehr viele Mineralstoffe, Kalzium, Magnesium zum Beispiel. Wenn es sehr weich ist, dann eher weniger. Und das variiert je nach Region. Also wenn ich zum Beispiel in Thüringen im Muschelkalk lebe, das sagt jetzt der Geologe, also eine sehr kalkreiche Umgebung habe, viele Kalksteine und von dort das Grundwasser abgezogen wird und aus meinem Wasserhahn kommt, dann habe ich ein sehr hartes Wasser. Das sehe ich immer daran, dass sich im Wasserkocher und auch überall sonst so weiße Ablagerungen bilden. Und in anderen Gegenden gibt es halt sehr weiches Wasser, weil da weniger Mineralstoffe im Grundwasser gelöst sind. So, Mineralstoffe sind einerseits gut für den Sauerteig, das haben wir schon gemerkt vorhin in der anderen Frage. Andererseits beeinflussen sie natürlich schon das Teigverhalten. Das kennen wir vom Salz. Wir geben ja nicht ohne Grund Salz ins Brot. Das machen wir nicht nur, damit das Brot besser schmeckt, sondern auch, um das Teiggerüst zu stabilisieren und noch ein paar andere bakteriologische Phänomene hervorzurufen. Wir erhöhen aber quasi, wenn der Teig Wasser wäre, die Wasserhärte durch das Salz. So, nun haben wir aber durch die Salzzugabe eine sehr konzentrierte Form an Zugabe von Natrium in dem Fall. Und wenn wir Wasser zugeben, haben wir eine sehr, sehr niedrig dosierte Zugabe von Mineralstoffen. Wenn wir jetzt also ein Brot backen mit einem extrem harten Wasser und ein Brot backen mit einem extrem weichen Wasser und das beides gleichzeitig tun und dann vergleichen, den Teig anfassen können im Vergleich und auch das Brot später, dann werden wir schon einen Unterschied bemerken. Und zwar diesen, dass der Teig mit dem harten Wasser etwas stabiler ist, etwas zäher ist, etwas elastischer ist und sich besser verarbeiten lässt. Andererseits, wenn es jetzt kein normaler Brotteig ist, sondern zum Beispiel ein Zopfteig, den wir in Stränge rollen wollen, dann ist natürlich der Teig mit dem weichen Wasser besser verarbeitbar, weil er einfach dehnbarer ist als der mit dem harten Wasser. Ja, das ist es aber auch schon. Und ich habe nicht umsonst gesagt, im Vergleich gebacken, wenn wir die ganze Zeit das Wasser aus unserem Wasserhahn nehmen und keinen Vergleich haben, dann merken wir ja keinen extremen Unterschied. Also wenn jetzt Klaus in, weiß ich nicht wo, in einer Region mit weichem Wasser ein Brot backt und Roland backt in einer Region mit hartem Wasser genau das gleiche Brot, dann werden beide Rezepte gelingen und beide Brote werden schmecken und beide werden zufrieden sein. Wenn sie die Brote nebeneinander gelegt hätten, dann würden sie vielleicht schon einen kleinen Unterschied bemerken. Zum Beispiel, dass das Brot mit dem weichen Wasser ein bisschen flacher, dafür ein bisschen breiter ist, als das von Roland mit dem harten Wasser. Ja, aber es gibt viele, viele andere Stellschrauben, die eine deutlich wichtigere Rolle spielen als die Wasserhärte. Allein die Frage, habe ich den richtigen Reifezustand erreicht des Teiges und habe ich ihn also zum richtigen Zeitpunkt auch in den Ofen geschoben, spielt eine viel größere Rolle als die Wasserhärte. Die Sauerteigqualität spielt eine größere Rolle. die Frage, habe ich richtig eingeschnitten das Brot oder habe ich den Schluss richtig geformt, wenn es mit Schluss nach oben gebacken werden soll? Das sind alles Dinge, die bei einer normalen Hobbybäckerin, bei einem normalen Hobbybäcker viel stärker ins Gewicht fallen als die Frage, wie hart ist mein Wasser? Beim Sauerteig, das war ja auch die Frage von Roland, ja, auch da kann man sich unterhalten. Also die Wasserhärte spielt insofern keine Rolle, als dass der Sauerteig immer gelingt, auch mit hartem oder weichem Wasser. Natürlich stehen beim harten Wasser dem Sauerteig ein paar mehr Mineralstoffe zur Verfügung. Der ist also unter Umständen ein bisschen schneller. Er bildet vielleicht ein bisschen mehr Säure. Aber auch das müsste man wirklich im direkten Vergleich sich anschauen und ein extrem weiches Wasser und extrem hartes Wasser nehmen, um da überhaupt einen Unterschied festzustellen. Also alles in allem spielt die Wasserhärte keine große Rolle. Und Roland hat noch quasi in Klammern hinterher gesagt, siehe wir brauen, da kenne ich mich nun überhaupt nicht aus, da mag es eine Relevanz haben, aber da hat man ja auch das Wasser als Hauptrohstoff und trinkt das dann auch mit, zwangsläufig. Im Brot haben wir Wasser nicht als Hauptrohstoff, das ist das Mehl, das hat den größten Einfluss. Und die Mehlqualität, wo ich jetzt gerade schon von einer Stellschraube gesprochen habe, die Mehlqualität hat natürlich einen überaus größeren Anteil an der Qualität des Brotes, an den Teigeigenschaften, an den Broteigenschaften, als die Wasserhärte. So, das soll es gewesen sein für heute. Eine knappe halbe Stunde Fragen und Antworten. Es gibt noch weitere Fragen, die ich mir für eine neue Folge aufhebe, die dann in voraussichtlich 4 Wochen ausgestrahlt wird. Bis dahin, alles Gute, frohes Backen und empfehlt diesen Podcast gern weiter. Bis bald. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.